Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Liebe gehört. Immer wieder Liebe in Aktion. Gut, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass wir das mal so ganz explizit gemacht haben. In der Jahreslosung geht es darum, und alles geschehe in Liebe. Auch meine beiden letzten Predigten, die ich gehalten habe, drehten sich immer um Liebe. Und das ist auch gut so. Die Liebe ist ja das Größte. Steht da so in 1. Korinther. Aber was ist eigentlich mit der Hoffnung? Nicole hat schon den Anfang gemacht und das Thema schon verraten, schon viele Punkte gut aufgegriffen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Dafür, dass die Hoffnung zu diesen drei Dingen gehört, die da aufgezählt werden, manchmal auch als christliche Tugenden bezeichnet, sprechen wir ziemlich wenig über Hoffnung, zumindest so explizit. Die schwingt an ganz vielen Stellen durch und ja, irgendwie geisterte dieses Thema Hoffnung als Predigtthema schon in meinem Kopf in letzter Zeit rum. Und dann entdeckt man es doch an vielen Stellen. In manchen Liedern kommt es explizit vor, manchmal auch eher so nebenbei. Aber wir reden gar nicht so oft über die Hoffnung. Das möchte ich heute tun. Vielleicht hat euch mal jemand gefragt, ob ihr gläubig seid oder ihr selber sagt, ihr seid gläubig. Da kommt der Glaube mit vor. Vielleicht habt ihr auch von eurem Glauben erzählt, aber auch von eurer Hoffnung. Sind wir als Christen bekannt als Menschen mit Hoffnung? Vielleicht eher als die, die gläubig sind. Man erwartet von uns auch, dass wir irgendwie liebevoll sind, dass wir Nächstenliebe zeigen. Manchmal gibt es so Situationen, wo irgendwie das nicht so durchkommt und wo die Leute dann sagen, oh, und der will Christ sein, oh, ein bisschen mehr Liebe. Aber über Hoffnung weiß ich nicht, ob meine Kollegen, wenn ich die fragen würde, ob die sagen würden, das ist das Erste, was einen Christen auszeichnet. Hoffnung. Letzte Woche hatten wir hier, den Namen habe ich vergessen, die Dame von EBM International und sie hatte erwähnt, wie die Vision von EBM International lautet. Und sie lautet, Gottes verändernde Liebe teilen, damit Menschen in Hoffnung leben. Also irgendwie doch an ganz vielen Stellen Hoffnung. Und deshalb heute mal etwas genauer. Ich habe ganz einfach angefangen. Was ist denn eigentlich Hoffnung? Und habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, wie man das heutzutage so tut. Ist nicht immer zuverlässig, aber vielleicht doch ein guter Anfangspunkt zumindest. Hoffnung, Wikipedia behauptet, dass es irgendwie wohl aus dem Mittelniederdeutschen kommt, von hüpfen, vor Erwartungen unruhig springen, zappeln. Das ist wohl ein bisschen umstritten, ob das tatsächlich so ist. Kann man auch andere Stimmen zuhören, ist aber klingt irgendwie erstmal gut. Ich hoffe auf etwas, ein kleines Kind, das rumspringt und hofft, dass es Eis bekommt oder so, kann ich mir gut vorstellen, kenne ich von zu Hause. Also Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Also, wenn ich hoffe, erwarte ich etwas. Es geht hier um die Zukunft. Es geht nicht um etwas, was ich schon habe. Es ist noch nicht eingetreten, aber ich gehe davon aus, dass es passieren wird. Da kommt noch was. Also in die Zukunft gerichtet. Und es ist etwas Positives. Ich freue mich darauf. Es gibt ja ganz viele Dinge, wo ich vielleicht denke, da wird was passieren. Das ist aber nicht unbedingt immer besonders positiv. Die Klausur, da hat man sich nicht unbedingt immer gefreut. Ich kannte mal einen im Studium, der hat irgendwie auch Fotos von sich machen lassen, wenn er in der Prüfung in so einem großen Saal sah und der hat sich immer gefreut, ach, ich kann jetzt endlich zeigen, was ich gelernt habe und was ich drauf habe. Bei mir war das meistens eher anders, da habe ich nicht so ganz gehofft auf so etwas. Also hoffen ist etwas Positives, ich freue mich darauf. Genau, bei Hoffnung geht es um das Positive und nicht das, was ich befürchte. Ich sehne die Sache quasi herbei. Ich kann es gar nicht erwarten. Hier steht aber auch, ich habe keine wirkliche Gewissheit. Das ist auch das Wesen von Hoffnung. Das ist irgendwie eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, bei fast allem so, was in der Zukunft passiert, dass ich gar nicht so genau weiß, was kommt. Manchmal kommen die Dinge anders, auch wenn man sie sehr stark vermutet. Bei Hoffnung schwingt was anderes mit. Es ist, wenn ich sage, ich hoffe etwas, im normalen Sprachgebrauch, wie mit dem guten Wetter, da ist das oft auch sowas, das ist eher so ein vages, eine vage Sehnsucht. Ich wünsche mir, dass das Wetter tatsächlich gut wird. Wenn man genau hinschaut und von Hoffnung spricht, dann ist das eigentlich mehr. Es ist keine Ungewissheit oder vage Vermutung. Ich bin zuversichtlich, dass etwas passiert. Ich gehe tatsächlich davon aus. Ich habe gute Gründe dafür, es anzunehmen. Es ist nicht nur Wunschdenken, sondern ich hoffe darauf. Das ist mehr als nur die vage Vermutung. Wenn ich wirklich darauf hoffe, dann hat das vielleicht sogar Einfluss auf das, was ich aktuell tue. Hoffnung ist nicht optimistisch. Ich nehme nicht einfach nur den besten Fall an und ignoriere alles andere, was sonst noch passieren könnte. Ich bin Fan des 1. FC Köln. Ich weiß nicht, wer sich hier für Fußball interessiert. Ich glaube, man muss nicht ganz so auf dem aktuellen Stand zu wissen sein, um zu wissen, der 1. FC Köln ist gerade nicht so gut. Stehen ganz unten im Tabellenkeller. Ich hoffe trotzdem jedes Wochenende darauf, dass sie das nächste Spiel gewinnen. Das ist schon ziemlich optimistisch, würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen. Im Moment läuft es gerade gar nicht gut. Wenn ich jetzt noch davon ausgehen würde, dass sie jetzt den Rest der Saison nur noch gewinnen und Meister werden, dann würden die meisten mich wahrscheinlich eher für verrückt erklären. Das wäre so das Extrembeispiel, wo man sagen würde, das ist schon keine Hoffnung mehr. Das ist eher hoffnungsloser Optimismus. Das ist Zweckoptimismus. Gut, bei den Kölnern passt das auch ganz gut. Das Kölsche Grundgesetz, Artikel 3, sagt, et het noch immer jod je jange. Das ist so die Einstellung, die sie da manchmal haben. Da würde ich sagen, ja, da kann man vielleicht sagen, das ist irgendwie Hoffnung. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist das keine Hoffnung. Das ist halt irgendwie, man ignoriert manches, was vielleicht nicht so gut läuft. Und man wünscht sich, dass das tatsächlich so passiert. Das ist nicht die Hoffnung, von der wir hier heute sprechen, wenn es um christliche Hoffnung geht. Denn so ein reiner Optimismus, der macht vielleicht erstmal gute Stimmung, aber der ist nicht wirklich realistisch. Der hilft mir nicht wirklich weiter. Wenn ich nur mit dem Bestmöglichen rechne, dann ignoriere ich Schwierigkeiten. Ignoriere ich Dinge, wo es Verletzungen gab, wo die Leute leiden, und komme eigentlich nicht wirklich voran, wenn ich da nicht hinschaue und einfach nur sage, es hätte noch immer gut gegangen. Ich gehe einfach darüber hinweg, als ob es keine Enttäuschungen, keine Misserfolge oder kein Leiden geben würde. Jetzt wollen wir in die Bibel schauen. Was sagt die Bibel denn zu dieser Hoffnung? Passt das auch zu der anderen Definition? Was haben wir Christen für eine Hoffnung? Und ich möchte aus Römer 8 lesen, zuerst die Verse 31 bis 39. Ich lese ein bisschen mehr drumherum, dass man ein bisschen mehr Kontext hat, auch wenn wir auf manche Verse nur genauer eingehen werden. Was können wir jetzt noch sagen? Machen wir, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich bin gewiss. Darum geht es bei der Hoffnung. Das ist tatsächlich nicht ein einfaches Wunschdenken, sondern eine Hoffnung. Ich bin gewiss, eine Zuversicht, auf die ich mein Leben bauen kann. Eine große Zuversicht, die Paulus hier ausdrückt, die aber auch die schwierigen Dinge gerade nicht verschweigt. Er sagt sogar, damit müssen wir rechnen. Leiden, Entbehrungen, Not, Angst. Das wird ernst genommen und trotzdem gibt es Hoffnung. Genau das ist dieser Punkt. Ich schaue nicht einfach weg, sondern in diesen Dingen, die passieren, und da gibt es genug in unserer Welt, wenn wir schon öfter in letzter Zeit drüber gesprochen, wenn wir in die Nachrichten schauen, da gibt es vieles, was nicht gut ist, wo Ungerechtigkeit zu siegen scheint oder wo Ungerechtigkeit da ist, wo Menschen leiden und trotzdem gibt es Hoffnung. Diese Hoffnung, die hier beschrieben wird, die hat auch einen Grund. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden und sitzt an Gottes rechter Seite. Das ist der Grund. Es ist nicht unbegründete Hoffnung, sondern eine, die einen Grund hat. Also eine wirkliche Hoffnung. Ich bin gewiss. Was ist denn diese Hoffnung jetzt genau? Ein bisschen deutet Paulus das in den Versen schon an, aber da möchte ich noch weiter drüber nachdenken mit euch. Und bevor wir noch ein paar andere Bibelstellen anschauen und oder den Text noch weiterlesen, möchte ich euch einen Moment geben, dass ihr selber einmal darüber nachdenkt. Was verbindet ihr mit christlicher Hoffnung? Worauf hofft ihr selber? Wie würdet ihr es ausdrücken, wenn euch jemand fragt, ja, worauf hoffst du denn als Christ? Versucht das einmal für euch selber zu formulieren. So eine Minute gebe ich euch ungefähr. Macht euch darüber einmal Gedanken. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir an ganz vielen Stellen verschiedene Hoffnungen. Manchmal explizit so bezeichnet, manchmal vielleicht einfach Dinge, die Leute von ausgegangen sind. Im Alten Testament waren das oft sehr Dinge, die sehr diesseits bezogen vielleicht sind. Abraham hofft auf viele Nachkommen, weil Gott es ihm versprochen hat. Das Volk Israel hofft auf das gelobte Land, als es aus Ägypten befreit wird und seine Wanderung beginnt. Die Juden hoffen auf den Messias. Ganz viele verschiedene Dinge, die immer wieder durchscheinen. Erst zu den Zeiten des Neuen Testamentes kommt auch noch irgendwie eine andere Perspektive dazu. Eine Sicht und eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Über das, was wir hier wahrnehmen können mit unseren Sinnen. Als Jesus kommt, verkündet er die Botschaft vom Reich Gottes. Das war sein zentraler Punkt. Ein Reich Gottes, das mit ihm schon beginnt. Sein Handeln, wie er mit Menschen umgeht, was er sagt, ist Zeichen von Gottes Reich. Er zeigt den Menschen, was dieses Reich bedeutet. Ein Reich, in dem Gott regiert. Wie das aussieht. Er erzählt Gleichnisse dazu. Dieses Reich Gottes ist mit ihm auf die Erde gekommen und bricht sich schon Bahn. Und dann ist da das Kreuz. Jesus rettet uns durch seinen Tod und befreit uns. Es ist bereits alles geschehen. Das ist schon geschehen. Und wir hoffen auf Gottes Gnade. Das ist teilweise noch in der Zukunft. Oder da sind wir noch mittendrin. Manches davon erleben wir schon. Wenn man weiterliest im Neuen Testament, dann ist die Hoffnung oft verbunden mit der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist der Grund, warum wir überhaupt an Auferstehung glauben können. Dass wir darauf hoffen können, dass es auch für uns eine Auferstehung geben wird. Wie der Paulus sagt, an zwei Stellen in der Apostelgeschichte, das erste Apostelgeschichte 23, Vers 6, wird beschrieben, Paulus wusste, dass der Hohe Rat zum einen Teil aus Sadduzäern und zum anderen Teil aus Pharisäern bestand. Deshalb rief er jetzt in die Versammlung hinein, Brüder, ich bin ein Pharisäer und schon meine Vorfahren waren Pharisäer. Ich stehe hier vor Gericht, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten auferstehen. Apostelgeschichte 24, Vers 15, weil ich auf Gott vertraue, habe ich auch die feste Hoffnung. Eine Hoffnung, die ich mit meinen Anklägern teile, dass alle Menschen vom Tod auferstehen werden, sowohl die, die sich nach Gottes Willen richten, als auch die, die sich gegen Gott auflehnen. Das ist diese Hoffnung, mit der Paulus durch die Welt gezogen ist und die er verbreitet hat. Die Hoffnung auf Auferstehung. Das ist mit Sicherheit nicht die einzige. Und ich weiß nicht, was ihr gerade für Gedanken habt. Es gibt ganz viele Dinge, die wir hoffen und wo wir zuversichtlich sind und die gut begründet sind, dass Gott hier mit uns ist, dass er uns liebt. Aber ein ganz expliziter Punkt ist tatsächlich, dass wir als Christen diese Hoffnung haben auf die Auferstehung. Noch ein anderer Punkt, Römer 5. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung geht noch weiter in die Zukunft. Aber was bedeutet das eigentlich, diese Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und der Teilhabe an Gottes Herrlichkeit? Warum ist die Auferstehung so eine große Hoffnung, eine positive Erwartung, wie ich am Anfang gesagt habe, die wünschenswert ist? Ich lese dazu nochmal aus Römer 8, diesmal die Verse, die etwas davor kommen. Römer 8, die Verse 18 bis 25. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichkeit dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Verschiedene Punkte, die ich schon erwähnt hatte. Wir warten unbeirrbar. Eine Hoffnung ist etwas, was sich noch nicht erfüllt hat. Ein paar Dinge, die mir an diesem Text nochmal deutlich geworden sind in Bezug auf das Konkrete, was wir eigentlich hoffen, was passiert da? Der erste Punkt ist, auch die Schöpfung leidet mit. Bei dieser Hoffnung, die wir als Christen haben, geht es nicht nur um uns. Es geht auch nicht nur irgendwie um unsere Seelen, sondern es geht um die ganze Schöpfung. Gott hat die ganze Schöpfung gemacht und er hat gesagt, sie ist gut. Die Schöpfung leidet mit und auch die Schöpfung wird neu werden. Wird von der Vergänglichkeit befreit werden. Das ist eine zentrale Hoffnung. Es hat schon angefangen und wir haben schon einen ersten Teil, heißt es hier auch. Also wir stehen mittendrin. So wie ich gesagt habe, Jesus hat von dem Reich Gottes erzählt und er hat gesagt, es fängt jetzt schon an. Es ist schon da. Wir sind mittendrin. Wir haben schon einen Teil. Wir haben schon Gottes Geist. Aber es ist noch nicht voll verwirklicht. Da kommt noch was. Es ist auf die Zukunft gerichtet. Da kommt etwas, was mit unseren Körpern passiert und was auch mit der Schöpfung passiert. Es ist alles inbegriffen. Wie unter Geburtswehen. Hier kommt etwas Neues, ein neues Leben, das ist aber auch schon vorher da. Auch wenn sich was Entscheidendes ändert bei der Geburt, werden Dinge sichtbar. Wir hoffen auf eine neue Schöpfung, Erde und Himmel und neue Körper. Das kommt, wenn Jesus wiederkommt. Das ist unsere Hoffnung, dass er Dinge wirklich neu machen wird, die jetzt schon angefangen haben, die dann verwirklicht werden. Wenn in der Bibel von Auferstehung gesprochen wird, das hatte ich eben schon gesagt, dass Paulus das macht, dann geht es immer auch um eine körperliche Auferstehung. Das ist nie nur etwas Geistliches. Das ist nicht ein irgendwie Weiterleben in Gedanken von irgendwelchen anderen Leuten, sondern wir glauben daran, dass Gott tatsächlich neues Leben schenkt, so wie er es mit Jesus getan hat. Die Auferstehung, an die wir glauben, ist eine körperliche Auferstehung, wo tatsächlich etwas passiert ist. Jesus lebt tatsächlich weiter und nicht nur in unseren Gedanken und seine guten Worte leben weiter, sondern wir glauben daran, das ist etwas, was schon passiert ist. Wir glauben daran, dass er jetzt hier ist. Wir hoffen, dass er jetzt hier ist. Und wir hoffen, dass das noch weitergeht, dass wir irgendwann mit ihm gemeinsam leben werden, dass er uns erlöst von dieser Vergänglichkeit und dass er die ganze Schöpfung erlöst. Wir hoffen auf Gottes Reich, das er angefangen hat und das vollendet wird. Der Himmel kommt auf die Erde und Gott wird unter uns wohnen. Gott regiert. Haben wir heute auch schon gesungen. Der Herr regiert. Es ist immer noch Hoffnung. Es ist immer noch unmöglich, ist keine Option, so hieß es, glaube ich. Was ist der Grund unserer Hoffnung? Der Grund unserer Hoffnung ist Jesus. Er steht im Zentrum. Er hat das Reich Gottes auf die Erde gebracht. Er ist gestorben und auferstanden. Die Passionszeit hat gerade begonnen, wo wir uns auf Ostern vorbereiten. Auf Jesu Tod und wir gedenken auch seiner Auferstehung. Die christliche Hoffnung ist zuallererst Hoffnung auf Jesus. Hoffnung auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung des Reiches Gottes in einer neuen Welt. Was Jesus hier auf der Erde gezeigt hat, war in dem Sinne ein Vorgeschmack. Wenn man darüber mehr wissen möchte, dann müssten wir jetzt in der Offenbarung weiterlesen. Das erspare ich jetzt euch, sonst wird das Ganze zu lang. Ich bin, glaube ich, sowieso schon wieder gut dabei. In der Offenbarung vom neuen Himmel und der neuen Erde. Offenbarung 21. Vom neuen Jerusalem, das von Gott aus dem Himmel herabkommt. Und von Gott, der jetzt eine Wohnung bei den Menschen hat. Also jetzt in der Offenbarung 21, wie es beschrieben wird. Interessante kleine Nebenbemerkung, da steht eigentlich nicht wir kommen in den Himmel, sondern Gott kommt auf die Erde. Der Himmel kommt auf die Erde. Habe ich früher nie so wahrgenommen, aber für mich war das tatsächlich irgendwann, als ich gemerkt habe, oh, das ist tatsächlich was anderes. Gott macht hier eine neue Erde und der Himmel kommt hier runter. Für mich war das tatsächlich ein Perspektivwechsel, auch wahrzunehmen, welche Bedeutung Gott dieser Schöpfung zurechnet, dass er Dinge neu machen will. Das ist auch unsere Hoffnung. Was machen wir denn jetzt mit dieser Hoffnung? Also wenn wir diese Hoffnung auf Gottes Reich haben, auf die Vollendung Gottes Reichs, dass er wiederkommt und dass wir auferstehen werden, so wie er auferstanden ist. 1. Petrus 3 heißt es, seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Rechenschaft fordern über die Hoffnung, die in euch ist. Wir dürfen von unserem Glauben reden, wir dürfen Liebe üben, geschehen lassen und wir dürfen von unserer Hoffnung erzählen. Wir dürfen von dem berichten, woran wir glauben und damit an andere Leute Hoffnung weitergeben. Und diese Hoffnung, die wir haben, mit der dürfen wir leben. Hier schon anfangen, Gottes Reich auszubreiten. Und dann ist die Hoffnung keine Jenseitsvertröstung, wo man sagt, ist doch alles egal, was hier ist, irgendwann wird das alles besser. Das ist nicht diese Hoffnung, die Jesus verbreitet hat, sondern er hat jetzt schon angefangen, als er hier war. Er hat den Menschen jetzt schon geholfen, er hat ihnen zugehört, er hat ihnen diese Liebe gegeben und hat uns einen Geschmack davon gegeben, wie dieses Reich Gottes aussieht, wie es aussieht, wenn er regiert. Er regiert schon jetzt. Gott sitzt jetzt schon auf dem Thron, aber es ist noch nicht vollendet. Aber in dieser Art und Weise dürfen wir jetzt schon diese Hoffnung leben, wenn wir Gottes Reich ausbreiten. Und da passt wieder gut die Vision von EBM International, Gottes verändernde Liebe teilen, damit Menschen in Hoffnung leben. Jetzt schon und dann auch in Zukunft. Ich möchte schließen mit einem Vers, den hatte ich letztens schon ausgewählt beim Frühstücksgottesdienst als Segen, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Der passt jetzt aber ganz gut und damit möchte ich schließen. Hoffnung können wir irgendwie nicht machen. Wir können uns jetzt nicht einfach entscheiden, so, jetzt habe ich Hoffnung. Das wäre manchmal ganz schön. Wir können uns das vergegenwärtigen, aber wir können uns die vor allem auch schenken lassen. Deshalb zum Abschluss der Predigt, Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Amen.